Nachfolge hat Folgen. Echt? Welche denn? Das wollen wir gerne ein bisschen miteinander untersuchen. Ein bisschen sage ich, weil es hunderte Aspekte gibt. Und da ich ja weiß, dass ihr spätestens in einer halben Stunde unruhig werdet, habe ich mir nur ein paar davon herausgepickt. Das sind nicht unbedingt die wichtigsten, aber es sind die, die mir einfach spontan in den Sinn gekommen sind. Diese Predigt, die ist für Leute, die noch nicht nachfolgen und für solche, die mehr oder weniger passiv nachfolgen und für die, die aktiv Schritt für Schritt nachfolgen. Provokativ könnte ich auch sagen, für Gelegenheitschristen, für Gewohnheitschristen und für wirkliche Nachfolger. Und du kannst selbst entscheiden, in welche dieser Gruppen du dich einordnest und zu welcher du gehören möchtest. Reden und hören wollen wir nun über Nachfolge und welche Folgen dies hat. Dabei geht es um Fragen wie: Ich weiß ja gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Kann ich das überhaupt? Muss ich dann was tun? Ich bin doch schon erlöst. Und was ändert sich für mich? Ja, worauf lasse ich mich denn ein, wenn ich Jesus nachfolge? Auf das Leben, auf die Liebe, auf das Licht, auf den Ursprung aller Dinge, auf die Wahrheit, auf die Gerechtigkeit, auf die Ewigkeit. Das klingt nicht schlecht, oder? Es gibt aber auch eine Kehrseite, denn wenn ich Jesus nachfolge, kann das auch solches bedeuten: Anfechtung, Verfolgung, Hohn und Spott, radikale Veränderungen, die manchmal keinen Aufschub erlauben und auch ungeahnte Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel bei Zachäus, dem Oberzöllner. Als er von Jesus hört, denkt er: Den muss ich doch mal sehen, mal gucken, was an dem so dran ist. Aber dummerweise ist das für ihn gar nicht so einfach, Jesus zu sehen. Denn eine große Menschenmenge versperrt ihm den Blick auf Jesus. Wer versperrt eigentlich dir den Blick auf Jesus? Durch sein Verhalten, das du gar nicht mit Christsein in Einklang bringen kannst? Und wem versperrst du die Sicht? Kann es sein, dass auch du jemanden im Weg stehst und den Blick auf Jesus versperrst? Zachäus gibt nicht auf, weil er spürt, Jesus ist anders, anders als diese Leute hier. Es reicht einfach nicht, diese zu sehen. Ich muss zu Jesus. Und deshalb lässt er sich was einfallen. Er läuft voraus und er klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum. Mach dich auf den Weg. Zachäus unternimmt was. Seine Sehnsucht macht ihn erfinderisch. Und dabei merkt er, dieser Weg zu Jesus, der ist nicht mühelos. Aber sein Plan geht auf. Jesus kommt wirklich an dieser Stelle vorbei, wo dieser Baum steht. Aber was ist das? Etwas Unerwartetes passiert. Jesus stoppt, schaut den Baum hoch und sagt: Zachäus, ja, woher kennt er denn meinen Namen? Zachäus, komm herunter. Ich muss heute bei dir einkehren. Und was macht Zachäus? Er ergreift diese Gelegenheit, ohne zu wissen, worauf er sich damit einlässt. Und das vor all diesen Leuten, die ihn so feindselig anschauen. Immerhin hat er sie ja betrogen. Manchmal, da hätten wir das gerne ein bisschen unauffälliger. So: Psst, Jesus, geh schon mal weiter. Wir treffen uns gleich da vorn, an der nächsten Ecke. Ich bete später, leise und heimlich. Doch nicht laut hier vor all diesen Leuten im Gottesdienst. Oh nee, das liegt mir nicht, hier nach vorn zu kommen. Erst mal ganz ruhig. Wichtig ist doch eh nur das, was ich in meinem Herzen habe. Doch Zachäus kommt herunter. Er kommt den Baum herab, so schnell er konnte. Und das ist ganz bestimmt nicht standesgemäß. Aber das ist ihm egal. Diese Chance, lässt er sich nicht entgehen. Er nimmt Jesus bei sich auf und er merkt die Zuwendung und die Anerkennung, die er von Jesus bekommt. Und das gefällt Zachäus, es gefällt ihm sehr, er genießt es. Und freuen sich die Leute mit ihm? Nein, sie sind empört. Wie kann sich Jesus nur mit solch einem Sünder einlassen? Sünder sind ja immer die anderen. Was Jesus erzählt, ist uns nicht überliefert, aber auf einmal macht Zachäus seinen Mund auf, tritt vor Jesus und sagt: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich etwas von jemandem erpresst habe, dann gebe ich es ihm vierfach zurück. Zachäus lässt sich verändern. Dabei hat Jesus das gar nicht von ihm gefordert. Wieso willst du denn auf einmal dein Geld teilen, Zachäus? Das ist doch gar nicht nötig. Ja, ich will aber. Ja, aber wieso denn? Plötzlich ist soziale Verantwortung ein Thema für ihn und auch Wiedergutmachung. Man merkt, dass sich bei Zachäus etwas geändert hat. Doch woher kommt dieser Wunsch? Jesus hat, soweit ich weiß, nicht damit angefangen, steht zumindest nicht da. Lag es einfach so an seiner Gegenwart? Das wäre ja richtig gefährlich. Da sitzt man ahnungslos mit Jesus zusammen und mir nichts, dir nichts, kommen da so komische Gedanken und Entschlüsse in unser Herz. Du blätterst da so Gedanken verloren durch die Bibel und plötzlich springt dich das Wort Gottes an und du merkst, das meint ja mich, jetzt muss ich handeln. Oder du dämmerst so in der Predigt vor dich hin und plötzlich spricht der Heilige Geist zu dir und du weißt, jetzt passiert was mit mir. So viel Geld brauche ich gar nicht für mich. Da gibt es Leute, die haben das viel nötiger. Und so geht es auch Zachäus. Dabei hat er noch gar nicht sein Leben Jesus übergeben. Und Jesus sagt zu ihm, der heutige Tag hat dir und deinem Haus Rettung gebracht. Jesus spricht von Rettung, weil die Veränderung bei Zachäus offensichtlich ist. Die hat bei ihm eingeschlagen wie der Blitz. Denk jetzt bloß nicht, du wärst gerettet, wenn du ordentlich viel spendest. Das geht nämlich genau umgekehrt. Nicht weil er gibt, wird er gerettet, sondern weil er gerettet ist, hat er gegeben. Mit offenen Händen und mit einem offenen Herzen. Aus seinem Herzen kommen diese Entscheidungen, die die Menschen um ihn herum ins Erstaunen versetzen. Das passiert, wenn man mit Jesus zusammen ist. Nicht die Wut der Leute da draußen hat Zachäus irgendwie weich gekocht. Kein Gebot hat ihn zum Umdenken gebracht. Allein die Gegenwart von Jesus hat bewirkt, seine Umgebung mit völlig anderen Augen zu sehen. Man hat hier bei Zachäus auch nicht das Gefühl, dass er das jetzt irgendwie zwanghaft tun muss, dass es ihn irgendwie drängt, etwas Frommes zu tun. Im Gegenteil, in diesem Moment war er zum ersten Mal wirklich frei. Er war zum ersten Mal nicht mehr der Sklave des Geldes, der Gehetzte, der irgendwie zusehen musste, seine Kröten zusammenzuhalten. Er kann zum ersten Mal loslassen. Und diese Freiheit, die möchte Jesus schenken, wenn du dich auf ihn einlässt. Auch die Jünger wussten, als Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat, überhaupt nicht, worauf sie sich einlassen. Aber voller Vertrauen und ohne zu zögern, gingen sie mit ihm. In Matthäus 18 wird berichtet, dass Jesus sie auffordert, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und dann kommt das Erstaunliche, denn der Bericht geht so weiter, sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Sie wussten nicht, worauf sie sich einließen. Und sie wussten auch nicht, ob sie das überhaupt konnten, was Jesus da mit ihnen vorhatte. Konnte man ihnen das überhaupt zutrauen? Das waren doch ganz einfache Leute, zum Großteil Fischer und einfache Handwerker. Deshalb wurde eine Unternehmensberatung damit beauftragt, diese 12 Jünger mal gründlich auf Herz und Nieren zu untersuchen. Hier das Ergebnis.
Ja, vielen Dank für diesen Auftrag. Unsere Unternehmensberatung hat folgendes Schreiben verfasst. An Jesus, Sohn des Josef, Schreinerei in 16127 Nazareth. Sehr geehrter Herr Jesus, herzlichen Dank für die Zusendung der Unterlagen der 12 Männer, die Sie für Leitungspositionen in Ihrer Organisation ausgebildet haben. Alle Kandidaten wurden in der Zwischenzeit diversen Prüfungen unterzogen, welche bereits durch unsere Computer ausgewertet worden sind. Dazu wurde jeder von Ihnen persönlich auch von unserem Psychologen und dem Berufsberater interviewt. Die Resultate haben wir diesem Schreiben beigelegt und wir raten Ihnen, diese genauestens zu prüfen. In der Folge haben wir einige Kommentare zu diesem Untersuchungsauftrag für Sie zusammengestellt. Dieser Teil unserer Dienstleistung wird Ihnen selbstredend nicht in Rechnung gestellt. Unsere Mitarbeiter sind der Meinung, dass fast alle ihre Kandidaten eine etwas fragwürdige Vergangenheit haben, sowie an beruflichen Fähigkeiten mangeln, sodass sie für ihre Firma nicht geeignet sind. Wir raten Ihnen daher, Ihre Suche fortzusetzen nach Personen, die berufliche Erfahrungen und Führungskapazitäten mit sich bringen. Simon Petrus zum Beispiel ist emotional unstabil und wird schnell wütend. Andreas hat absolut keine Führungskapazität. Den zwei Brüdern Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, sind deren persönliche Interessen wichtiger als Loyalität. Thomas scheint eine zweifelnde Natur zu haben und könnte dadurch einen schlechten Einfluss auf die anderen Mitarbeiter ausüben. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Matthäus auf der Schwarzliste der Vereinigung jüdischer Geschäftsleute aufgeführt ist. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, neigen eindeutig zu radikalen Handlungen und bei den Tests haben sie sich beide als manisch-depressiv erwiesen. Einer ihrer Kandidaten jedoch beweist großes Potenzial. Er ist ein Mann mit vielen Fähigkeiten und Kapazitäten, er versteht es, mit Menschen umzugehen, hat ein gutes kaufmännisches Verständnis und wichtige Beziehungen zu wichtigen Leuten in hohen Positionen. Er ist sehr motiviert, ehrgeizig und zuverlässig. Wir empfehlen Ihnen daher, Judas Iskariot als Ihre rechte Hand und Kontrolleur anzustellen. Alle anderen Fälle erklären sich von selbst. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Unternehmen und bedanken uns für diesen Auftrag. Hochachtungsvoll, Gelius Piplikos.
Und was macht Jesus mit diesem Schreiben? Das ist nämlich das, was die Welt sagt. Aber weißt du was? Wenn du ein Matthäus bist oder ein Johannes, dann reicht das vollkommen aus, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Dann können Menschen durch dich und mich verändert werden. Dann kann die Welt durch dich und mich verändert werden. Wir sind nicht perfekt, aber als Nachfolger können wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Wer hindert dich, das in Bewegung zu setzen, was Gott dir gegeben hat, auch wenn es wenig ist, außer du dich selber? Als das Erdbeben in Haiti war, da gab es in England einen jungen Mann, der sieht diese Bilder von der Zerstörung und denkt sich, ich muss da was machen. Und er überlegt sich, was er denn so kann. Und er kommt auf die Idee, eine Sponsorenradfahrt zu machen. Laufen war nicht so sein Ding, aber Fahrradfahren, das konnte er. Er suchte sich eine Strecke aus und fand auch eine Dame, deutlich älter als er, die ihm diese Website machte, die auch heute noch im Internet Bestand hat. Sie heißt www.justgiving.com. Und da konnte man zusehen, wie er anfing, seine Runden zu drehen. Und die Leute wurden aufgefordert, die diese Bilder davon im Internet sahen, für Haiti zu spenden. Sein Ziel bestand darin, 500 englische Pfund zu sammeln. Als der erste Tag vorbeiging und er seine Runden gedreht hatte, waren 57.500 Pfund auf dem Konto. Die Leute waren fasziniert und es brauchte noch ein paar Monate und er hatte eine 250.000 englischer Pfund zusammengesammelt. Daraufhin wurde er vom britischen Premierminister eingeladen und bekam die höchste Auszeichnung seines Landes. Und dieser junge Mann heißt Charlie Simpson und er ist 7 Jahre alt. Charlie sah die Folgen des Erdbebens im Fernsehen und er ging seiner Mama, das war die deutlich ältere Frau, so lange auf den Wecker, bis sie diese Sache ins Internet gestellt hat, weil er sagte, ich kann nicht viel, aber das, was ich kann, ist Fahrradfahren und warum soll ich das nicht einsetzen, um damit die Not dieser Leute zu lindern? Denk über diesen Gedanken nach. Was wäre, wenn du das bisschen, was dir Gott gegeben hat, in Bewegung bringen würdest? Du kannst immer über deinen Mangel reden, nur davon ändert sich nichts. Oder du denkst daran, was dir anvertraut ist, und mit einmal verändert sich das gesamte Bild. Die ersten Worte von Jesus an Simon Petrus, die lauteten, komm mit und folge mir nach. Und mit seinen letzten Worten fordert er ihn wieder auf, folge du mir nach. Auf dem gesamten Weg zwischen diesen beiden Aufforderungen hörte Petrus nie auf, Jesus nachzufolgen, obwohl er oft gestolpert ist. Daraus können wir lernen, es ist besser, ein Nachfolger zu sein, der Fehler macht, als ein Mensch, der den Fehler macht, Jesus nicht nachzufolgen. Diesem Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus über sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit? Wisst ihr, was das heißt? Jesus sagt damit, ich entspreche genau dem Original. Darum konnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ich entspreche zu 100% dem Original. Übrigens, warum ist Morden falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht. Es entspricht nicht dem Original, denn Gott ist Leben. Warum ist Stehlen falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht. Gott ist kein Dieb und deshalb entspricht auch dies nicht dem Original. Warum ist Ehebruch falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil Gott immer treu ist. Die Ehe zu brechen, entspricht nicht dem Original. Alles, was nicht dem Original entspricht, ist die Unwahrheit und deshalb falsch. Und alles, was dem Original entspricht, das ist die Wahrheit und deshalb richtig. Und der Mensch war von Anfang an geschaffen, um dieses Original wiederzuspiegeln. Er war geschaffen im Ebenbild Gottes. Das war Gottes Absicht. Und das zeigt uns, was Nachfolge bedeutet. Wir wollen in diesen Zustand zurück. Und dazu müssen wir Jesus in unser Leben lassen. Aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen. Heute im Bibelgespräch haben wir darüber geredet, dass es nur gemeinsam geht. Zuerst einmal sollen wir selbst Schüler sein. Wir sollen von Jesus lernen und untereinander, voneinander lernen. Und wisst ihr, was das bedeutet, ein Schüler zu sein? Das bedeutet, dass wir kein Meister sein müssen, um voranzukommen. Schüler sein bedeutet, dass du noch eine ganze Menge falsch machen kannst. Schüler heißt, dass ich auf jemanden gucken kann, der mir zeigt, wie es geht. Und Jesus bietet das an. Er sagt, komm, folge mir nach. Lass mich dein Lehrer sein. Du bist mein Schüler und ich zeige dir, wie es geht. Und das bedeutet, sich auf den Weg zu machen mit ihm. Es gibt eine ganze Reihe Christen, die verwechseln Christsein mit so einem schönen Häuschen im Grünen. Sie denken, Gott hat uns irgendwie befreit von Sorgen und von Problemen unseres Lebens und auch von unserer Schuld. Und jetzt haben wir einen Vater im Himmel, der uns mit allem versorgt. Da geht es uns richtig gut. Richtig ist, dass das eben Beschriebene das Ziel ist. Falsch ist, dass wir schon an diesem Ziel angekommen sind. Die Wahrheit ist, dass wir auf einem Weg sind, dass wir noch ein Stück Weg vor uns haben. Ein Weg, der uns zu diesem Ziel führt. Dort sind die Wohnungen, die Jesus jetzt für uns bereitet. Auch wir sind los von dieser Sklaverei. Wir sind los aus dem Machtbereich Satans, in dem wir gefangen waren, ob wir das gemerkt haben oder nicht. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht da. Wer weiß, dass er einen langen Weg hat, der wundert sich nicht, dass auch mal Schwierigkeiten aufkommen, dass er sich auch mal Blasen läuft, dass er mal müde wird, dass irgendwelche möglichen und unmöglichen Umstände auftauchen. Am gefährlichsten für unser geistliches Wachstum ist so eine Passivität, dass wir uns eben nicht auf den Weg machen, dass wir uns einfach zurücklehnen und darauf warten oder noch nicht mal das, sondern dass Gott etwas tut in unserem Leben. Es nützt nichts, einfach nur das Lenkrad einzuschlagen. Man muss auch in Bewegung sein. Ein Lastwagen, der still auf der Straße steht, der ist kaum in Bewegung zu bringen. Man würde eine riesige Kraft brauchen, um ihn ein wenig von der Stelle zu bewegen. Ist er aber bereits in Bewegung, braucht es lediglich eine kleine Drehung am Lenkrad, um ihn in eine andere Richtung zu befördern. Ein Leben mit Jesus ist auch ganz bestimmt nicht hyperaktiv. Es heißt ja, dass man mit ihm wandelt. Von Rennen ist da nicht die Rede. Wenn man pausenlos beschäftigt ist, funktioniert das nicht. Jesus selbst gibt in Matthäus 11, Verse 28 bis 30 eine gute Beschreibung des Zwecks und des Tempos der Nachfolge. Er sagt da: Kommt her zu mir, kommt alle in meine Nähe, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei ihm können wir also auftanken. Und er sagt weiter: Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei ihm können wir also auch inneren Frieden finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt uns zu einem erholsamen Gang mit ihm auf. So ein Joch, das ist uns vielleicht gar nicht mehr so gegenwärtig, das kennen wir ja aus dem landwirtschaftlichen Bereich. In der Regel werden da so zwei Ochsen vielleicht zusammengespannt, dass sie etwas ziehen können. Und das ist ein Sinnbild für eine sehr enge und auch sinnvolle Verbundenheit. Wenn wir mit Jesus im Gleichschritt gehen, er passt übrigens sein Tempo an uns an, damit wir das auch können, damit es zu uns passt, dann ist die Last leicht. Und man könnte im wahrsten Sinne des Wortes sagen, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir zurückbleiben oder wenn wir vorpreschen oder in eine falsche Richtung drängen. Deshalb ist hier der Schlüssel für einen erholsamen Gang, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir von ihm lernen. Was können wir denn zustande bringen, ohne dass Jesus an unserer Seite mitwirkt? Nichts, was wirklich in Ewigkeit Bestand hätte. Und der Weg, den wir miteinander gehen, ist manchmal ganz schmal und steinig. Das hat Jesus gesagt. Und auch ein Prediger, als ich noch ein sehr kleiner Junge war. Ich war mit meinen Eltern in den Bergen in Bayerisch Zell und ich gehe mal davon aus, dass wir am Sabbat am Schliersee in der Gemeinde waren, wo ich dann wohl beim Spiel mit Matchbox-Autos so nebenher irgendwas von der Predigt aufgeschnappt habe. Und da war immer die Rede von dem breiten Weg und von dem schmalen Weg. Und als wir dann die nächste Wanderung gemacht haben, da war so eine Weggabelung, ein breiter Weg und ein schmaler Weg. Und ich wollte unbedingt diesen schmalen Weg gehen, weil ich dachte, das habe ich doch gehört, das muss doch richtig sein. Und meine Eltern, die wollten auf den breiten Weg gehen und ich dachte, die gehen dann in die Verdammnis. Ich glaube, ich habe sogar geheult, aber ich war noch ziemlich klein. Aber auch wenn wir groß sind, verstehen wir manches falsch. Schaut mal diesen jungen Mann an, der betet: Lieber Gott, beschütze mich. Und im nächsten Moment bekommt er einen Kieselstein an den Kopf. Er jammert: Warum, Gott, warum lässt du das zu? Und plötzlich sieht er, was wirklich los ist. Jesus hat das meiste abgehalten. Die meisten Steine hat er abbekommen. Und er sagt: Oh, das tut mir leid. Habe ich einen verpasst? Bist du okay? Nachfolge heißt manchmal, dass Jesus vorangeht und manchmal, dass er nach hinten absichert. Gedanklich waren wir ja eben schon in den Bergen. Dort fängt er einen auf, wenn wir ins Rutschen kommen. Es gibt selten Asphaltstraßen, die bis zum Gipfel führen. Mancher sagt vielleicht, warum soll ich denn Jesus nachfolgen? Ich bin doch schon ein guter Mensch, reicht das denn nicht? Schön, wenn du ein guter Mensch bist, wirklich. Aber ohne Jesus, dann erreichst du höchstens so einen unteren Nebengipfel. Da geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Und im wahrsten Sinne des Wortes bleibt die Aussicht dort ziemlich beschränkt. Mit Jesus dagegen ist die Aussicht kolossal. Nicht nur so weit das Auge reicht, sondern viel wichtiger, so weit das Herz reicht. Deine Perspektive ändert sich und du wirst ein wirklicher Menschenfreund. Und Jesus freut sich, wenn du dein Licht anzündest, damit es andere sehen können. Stell dir vor, du bist eine Fackel. Dann ist im übertragenen Sinne des Wortes der Fackelschaft das, was du schon weißt. Das allein gibt noch nicht wirklich das Licht. Erst wenn das Fackelfeuer brennt, dann wird es hell. Und das ist das, was du mit Jesus erlebst, was deine Liebe zu ihm entzündet. Die Welt ist ganz schön dunkel. Und deine Berufung ist zu leuchten. Leuchten wie so eine entzündete Fackel oder leuchten wie ein heller Stern in diese dunkle Welt hinein. Leuchten wie ein heller Stern. Kannst du dir einen Stern mit Minderwertigkeitsgefühlen vorstellen, der so denkt, ach, ist mir das unangenehm, alles um mich herum so dunkel. Ich werde Gott bitten, mir so einen Dimmschalter einzubauen, damit ich mich so ein bisschen runterdrehen kann. Und manche Christen, die benehmen sich so, als hätte sie Christus berufen mit den Worten, folge mir, unauffällig. So hat sich das Jesus aber bestimmt nicht vorgestellt. Jetzt haben wir schon über den Weg und die Wahrheit gesprochen, fehlt nur noch das Leben. Welches Organ brauchst du ziemlich dringend zum Leben? Richtig. Das Herz. Wenn du Jesus nachfolgst, verändert sich vor allem dein Herz und bestimmt nicht zum Schlechten. Gott ist nicht nur Schöpfer dieser Erde und auch der neuen Erde. Gott will auch dein Herz neu schaffen. Wir sprechen von der Schöpfung in der Vergangenheit und wir freuen uns auf die Neuschöpfung in der Zukunft. Und der Sabbat ist die Verbindung zwischen diesen beiden Schöpfungen. Denn einerseits soll er uns ja erinnern, wie Gott nach den Tagen der Schöpfung ruhte, und er weist auf den ewigen Sabbat hin, den wir einst mit ihm genießen können. Aber in der Zeit dazwischen, da will Gott uns ein neues Herz schaffen. Dabei bedeutet Schöpfung, dass es augenblicklich geschieht. Viele Christen meinen, dass sie sich irgendwie anstrengen müssten und aus eigener Kraft sich zu besseren Menschen entwickeln müssten. Das ist ein völlig falsches Verständnis von dem, was uns die Bibel sagt. Denn hier versuchen wir etwas selbst zu bewirken, was uns definitiv nur geschenkt werden kann. Mit dieser Veränderung des Herzens wird eine wahre Kettenreaktion ausgelöst. Es fängt ganz innen an, wenn sich dein Herz verändert. Dann geschieht das augenblicklich. Und dadurch verändert, also dann zieht es Kreise. Dadurch verändert sich erst dein Leben. Und wenn sich dein Leben verändert, dann verändern sich auch die Beziehungen, in denen du stehst. Dein Umfeld und auch die Umwelt um dich herum verändern sich. Und ganz besonders verändert sich deine Zukunft. Denn darüber steht die große Überschrift Leben. Abschließend möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen, die ein Pastor in seiner Kinderzeit erlebt hat. Und das schildert er so. Also nicht ich, sondern ein anderer, aber ich erzähle es in Ich-Form, weil es besser rüberkommt. Ich war noch relativ jung, als mein Papa schwer krank wurde und wir dadurch zu Hause in ziemlich schwierige finanzielle Verhältnisse geraten sind. Mama musste wirklich hart kalkulieren, um die Kinder und auch Papa, der als Kraft ausgefallen war, irgendwie über Wasser zu halten. Das führte dazu, dass es bei uns nicht wirklich viel gab. Eines Tages war ein Wandertag anberaumt worden in der Schule und ich kann mich erinnern, das waren nicht so sehr die Highlights in meinem Schülerleben. Aber okay, es war halt so, wie es war. Und so ging ich zum Kühlschrank, um zu gucken, was noch da wäre. Und in der Aufschnittschale lag noch eine einzige Salamischeibe. Und es gab auch noch zwei Scheiben Brot. Und so habe ich diese Salamischeibe genommen und sie zwischen das Brot gepackt. Es gab keine Margarine und an Butter war erst recht nicht zu denken. Ich habe noch eine Flasche mit Leitungswasser gefüllt und dann kam beides in eine Tüte und ab damit zum Wandertag. Alles lief gut, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir plötzlich als Klasse an so einen Rastplatz kamen und der Vorschlag gemacht wurde, dass wir dort unser Mitgebrachtes jetzt zu Mittag essen. Wir wurden so an die Tische verteilt und alle Kinder fingen schon an, das auszupacken, was sie mitgebracht hatten. Mir war das ja ein bisschen unangenehm. Und zu meinem Schrecken stelle ich fest, ich sitze da an so einem Tisch und da sitzen außer mir nur Mädchen. Und eine von diesen Mädchen kommt auf die glorreiche Idee und sagt, wisst ihr, was wir machen? Jeder packt das aus, was er hat, legt es hier auf den Tisch und dann teilen wir das alle miteinander. Und im selben Augenblick denke ich, nein, das machen wir nicht, das ist peinlich, mach keinen Ärger. Doch bevor ich irgendwas sagen konnte, waren sie schon alle dabei. Und ich hatte da meinen Beutel mit meinem alten Salamibrot, noch nicht mal mit Butter. Und die Mädels, die packten da aus weiße Schokolade und Schokokuchen und Erdbeeren und Salate aller Art, Frikadellen, was immer du dir vorstellen kannst. Der Tisch war voll, eine Festtafel. Und ich saß da und hätte am liebsten mein Brot irgendwie unter dem Tisch verschwinden lassen. Mit Mal sagt das Mädchen neben mir, schaut mich an und sagt, wow, ich stehe voll auf Salamibrot. Warum auch immer sie das gesagt hat, ob das nun ein Flirtversuch war oder was auch immer, war mir ganz egal. Ich habe nicht tiefer drüber nachgedacht. Sie nahm ein Salamibrot und im selben Augenblick wusste ich, das war meine Freikarte, mich an diesem Tisch zu bedienen. Und das ist das, was ich verstanden habe. Ich war als Bettler gekommen und habe plötzlich wie ein König gelebt. Und ich dachte, das ist das, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Stimmt's? Irgendwann erlebst du diesen Punkt, wo Gott zu dir kommt und sagt, hör mal, hast du Lust, dein Leben mit mir zu teilen? Wir machen das ganz einfach. Du gibst mir das, was du hast, und ich gebe dir, was ich habe. Und im selben Augenblick verstehst du, das ist der beste Tausch deines Lebens. Wenn du dazu nicht Ja sagst, dann musst du ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn du das nicht annimmst. Im Laufe der Jahre ist mir ein Punkt immer klarer geworden. Ich habe Leute getroffen, die haben sich immer an ihrer Salamischeibe festgehalten. Und auf das Angebot von Gott sagen sie, nein, ich möchte mein altes Salamibrot festhalten. Ja, wie blöd ist das denn? Als ob Gott unser vertrocknetes Salamibrot bräuchte. Er hat die Kühltruhen voll. Und der Punkt ist, du hast den Mangel, nicht er. Und das, was du verstehen musst, ist, dass wenn Gott dich einlädt und sagt, teil dein Leben mit mir, dann meint er, dass er Gnade, Liebe, Kraft in Fülle für dich hat. Und mit einmal spürst du, die Nachfolge hat überhaupt nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern mit einem genialen Schachzug Gottes, der sagt, willst du mit mir teilen? Dann sag doch einfach, ja, meine Sorgen kriegst du. Und mein Versagen, nimm es. Und meine Ängste, davon habe ich reichlich. Herr, und Sünden, wenn du willst. Und der Herr sagt, okay, und dafür kriegst du meine Sachen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Heilung, Überwindung, ewiges Leben, was auch immer du willst. Wie lange willst du also noch an deinem Salamibrot herumkauen? Wie lange noch willst du es festhalten? Jesus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Die Bewunderer, die rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus heute noch genauso wirkt. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Wege. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von irgendjemand anderem. Die Nachfolger machen ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig. Die Bewunderer, die fragen, was habe ich von Jesus? Und die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanze Jesu. Und die Nachfolger, die wenden sich dem Elend der ganzen Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten, aber nicht verzichten kann er auf Nachfolger, auf dich. Amen.